Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Die allermeisten Kinder, die heutzutage an Krebs erkranken, überleben ihn auch. Super Nachricht. Allerdings gibt es gar nicht so wenig Spätfolgen, die sich entwickeln können, teilweise erst 20 bis 30 Jahre nach Therapieende. Allerdings sind dann diese Erwachsenen, die als Kinder Krebs hatten, nicht so gut versorgt, wie sie es sein müssten.
Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, ich heiße euch herzlich willkommen bei Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ihr hört uns jeden Werktag ab 6 in der Früh mit einem Thema in knackigen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 17. Oktober.
Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Unser Thema heute also die Langzeitnachsorge von Kindern mit Krebs. Und dafür haben wir uns natürlich professionelle Hilfe geholt von der Expertin Magdalena Balczerek. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Mitarbeiterin in der AG Cancer Survivorship des Uniklinikum in Leipzig. Und sie sagte uns, so viel sei vorab schon mal verraten, heutzutage weiß man einfach viel mehr über Spätfolgen nach einer Krebserkrankung und auch Therapie. Und deswegen ist es ganz wichtig, das Bewusstsein über Langzeit- und Spätfolgen in der medizinischen Routineversorgung zu stärken. Und ich hoffe, das schaffen wir heute mit dieser Folge. Schnappt euch den ersten Kaffee des Tages und dann gehen wir rein. Und ich starte auch jetzt nochmal mit den zwei sehr guten Nachrichten. Die eine hatte ich schon angedeutet. Die Heilungschancen heutzutage von Kindern mit Krebs sind enorm. 8 bis 9 von 10 Kindern überleben ihn. Und nach wie vor, beziehungsweise inzwischen, ist Krebs im Kindesalter auch sehr selten. Weniger als 1% aller Krebsfälle fallen auf die Kindeszeit. Das bedeutet aber auch, wir haben ziemlich viele Langzeitüberlebende und die haben dementsprechende Langzeitfolgen und auch ein Risiko für Spätfolgen. Das heißt also eine erhöhte Morbidität und auch Mortalität. Dazu haben wir natürlich auch ein paar Zahlen recherchiert. 30 Jahre nach Krebs im Kindesalter haben ungefähr 70%, also über 2/3 von ihnen Spätfolgen. Im Alter von 40 bis 50 zum Beispiel doppelt so viele mit chronischen Erkrankungen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Wenn ich von Spätfolgen rede, welche sind an dieser Stelle gemeint? Jeweils eng assoziiert sind sie meistens mit der vorangegangenen Therapie. Das heißt, darunter fallen dann eben viele sekundäre Neoplasien, sprich erneute Krebserkrankungen, die sich aufgrund der durchgemachten Strahlentherapie und Chemotherapie entwickelt haben. Das ist relativ häufig. Aber auch endokrine Störungen wie Kleinwuchs, Schilddrüsenunterfunktion, Unfruchtbarkeit nach einer Strahlentherapie oder Alkylantien ist da, kommt vor. Neuropsychologische Erkrankungen natürlich, kognitive Leistungsstörungen nach einer Schädelbestrahlung auch oder auch mentale Spätfolgen, ganz klar, wie Belastungs- und Angststörungen, Depressionen, Fatigue, die dann so weit gehen, dass wir auch von einer finanziellen Einschränkung im Laufe des Lebens von Betroffenen sprechen. Es gibt Untersuchung speziell zu den kardiovaskulären Spätfolgen. Die ist erst diesen Jahres im Juli publiziert worden. Das ist eine retrospektive Untersuchung aus den USA und die schaute sich Daten von rund 25.000 pädiatrischen Krebsüberlebenden an, die ihre Diagnose zwischen 1970 und 1999 hatten. Natürlich ziemlich weit zurückliegend, denn sonst wären sie ja nicht Kinder damals gewesen und inzwischen erwachsen. Und da war das Ergebnis, 18,7% hatten 30 Jahre nach ihrer Diagnose mit Krebs eine kardiovaskuläre Komplikation. Signifikante Risikofaktoren für diese Gruppe waren vor allen Dingen die Anthrazyklingabe, Brustbestrahlung, ein höheres Alter bei der ursprünglichen Diagnose, das männliche Geschlecht und auch Übergewicht. Unsere Expertin Balczarek sagte, diese Informationen aus dem Paper können wir nutzen, um auch die Therapie dementsprechend zu optimieren. Beispielsweise weiß man, dass die Kardiotoxizität bestimmte Chemotherapeutika, die Anthrazykline, machen. Und man kann eben in diesen Therapieoptimierungsstudien dann schauen, ob niedrigere Dosen denn nicht langfristig das Herz besser schützen würden. Sie erklärte unserem Team, das passiert auch schon unter Therapie. Also während die onkologische Therapie läuft, passen die TherapeutInnen auch regelmäßig diese an. Es werden Herzechos durchgeführt, andere Herzuntersuchungen und es wird geguckt, gesucht, gibt es hier Auffälligkeiten? Gibt es einen Grund, warum die onkologische Therapie im Akutsetting angepasst werden müsste? Und um das gleich vorwegzunehmen, sie schränkte das auch ein bisschen ein und sagt, es muss ja nicht jedes Jahr untersucht werden, sondern das Ziel ist, auch in dieser Langzeitnachsorge, das dann eben risikoadaptiert und natürlich individuell zu machen. Aber was ist, wenn es dann eben später auftritt? Da haben wir eben das Problem, die Langzeitnachsorge ist nicht etabliert. Was wäre eigentlich das Ziel dieser Langzeitnachsorge? Natürlich, dass die Folgeschäden frühzeitig entdeckt werden und Prävention dieser Folgeschäden. Das heißt also, dass sie dann überhaupt vermieden werden. Dazu sagte Balczarek, das ist ganz wichtig, denn etwa 2/3 werden chronische Erkrankungen entwickeln, also von den Betroffenen. Und das auch schon viel früher als Menschen ohne Krebstherapie. Man muss sie also frühzeitig erwischen. Leider haben schätzungsweise nur 5% der Langzeitüberlebenden überhaupt eine Langzeitnachsorge beziehungsweise sind in diese eingebunden. Warum nicht? Wahrscheinlich, das ist jetzt aber eher eine Vermutung, einfach weil die onkologische Nachsorge eben endet nach 5 bis 10 Jahren. Das ist natürlich eher auf Erwachsene ausgelegt, diese Standardnachsorge. Dann gibt es keine stabile Finanzierung der Langzeitnachsorge für Kinder und sie ist eben auch nicht flächendeckend etabliert. Wir haben also gar kein Angebot. Das Problem wurde zum Glück schon erkannt und es gibt jetzt immerhin den bundesweiten Langzeitnachsorgeverbund, den LENA-Verbund. Dazu gehören 13 Kliniken, die sich speziell für diese Langzeitnachsorge von Kindern mit Krebs einsetzen. Die Webseite des Verbunds haben wir euch natürlich in die Shownotes gepackt. Ebenso die neue S2K-Leitlinie zur Langzeitnachsorge von Kindern mit Krebs, die im März diesen Jahres erschienen ist. Auch die soll natürlich da so ein bisschen ja Leitplanke sein und mehr Struktur bieten. Deshalb gibt es für jede einzelne Spätfolge, die sich entwickeln kann, jeweils ein eigenes Kapitel mit dem aktuellen Wissensstand zur Risikopopulation, Vorsorgeempfehlung, Präventionen und so weiter und so fort. Und unsere Expertin, die eben auch eine der Mitautorinnen der Leitlinie ist, sagte dazu, das sind immer noch relativ junge Erkenntnisse, die wir in der medizinischen Aus- und Weiterbildung so noch nicht abgebildet haben. Und ein Thema, was wir natürlich auch ansprechen müssen, warum die Langzeitnachsorge nicht so gut etabliert ist, ist die Transition in die Erwachsenenmedizin von den Kindern, die ursprünglich betroffen waren. Das wissen wir ja schon. Das ist auch bei sonst gesunden Kindern manchmal nicht ganz einfach. Aber da ergeben sich spezielle Problematiken. Bis zum 18. Lebensjahr haben wir eine sehr gute Betreuung der Überlebenden von Krebs. Es ist gar kein Problem. Meistens ist da sogar eine sehr starke emotionale Bindung zu den pädiatrischen Versorgerinnen und Versorgern gegeben. Dazu gibt es eine aktuelle kanadische Studie. Unsere Expertin dazu sagte, in der Kinder- und Jugendmedizin achtet man ja prinzipiell auf Meilensteine der Entwicklung, also der körperlichen, aber auch der mentalen Reife. Sobald ich dann in die Erwachsenenmedizin schaue, wird so ein bisschen kippelig. Das Problem ist auch, diese Awareness über die Transition bei Betroffenen ist meistens auch nicht gegeben. Das heißt also, diejenigen, die erwachsen werden, wissen auch nicht, ah, da sollte ich jetzt besser drauf gucken. Auch das ist ein Learning aus der kanadischen Studie. Das heißt also, da muss das gesteigert werden, dieses Bewusstsein. So, wir müssen jetzt hier alle gemeinsam eine gute Transition in die Erwachsenenmedizin hinbekommen. Da wusste unsere Expertin zu berichten, dafür gibt es schon Transitionssprechstunden, auch in Deutschland. Die sind ein ganz wichtiger Bestandteil, um diese Kontinuität zu bewahren und zu verbessern. Da berichtete sie uns von Modellen, wo die Kinder- und Jugendmediziner aus der Onkologie oder auch anderen Bereichen, wenn es eine chronische Erkrankung ist, gemeinsam mit Dentistinnen, dem Internisten in einer Sprechstunde sitzen, dann auch natürlich zusammen mit den jetzt Erwachsenen, manchmal vielleicht auch noch mit den Eltern dazu und eine richtig strukturierte Übergabe machen. Klingt ganz toll, das ist aber nicht an allen Standorten gegeben und häufig auch nicht vom Gesundheitswesen finanziert, sondern aus Drittmitteln. Und das ist natürlich etwas, was sich ändern muss. Und damit diese Transition von jungen Krebsüberlebenden besser noch gelingen kann in Zukunft, hat The Lancet Oncology Anfang Oktober ebenfalls nochmal Empfehlungen veröffentlicht. Auch daran war unsere Expertin beteiligt. Hier geht's ganz konkret darum, wer, wann und wie die Transition geplant werden sollte, wer sie durchführt und so weiter. Auch diese Empfehlung findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, ihr habt in dieser Dosis Wissen einige Punkte mitgenommen, wisst jetzt, wo ihr nachgucken könnt, wenn ihr so einen Fall habt. Und wenn ihr jetzt tatsächlich am Wochenende ein bisschen Zeit habt, vielleicht gerade keinen Dienst und noch mehr hören möchtet, dann habe ich einen Tipp für euch. Wir haben nämlich eine neue Folge, Frau Doktor, übernehmen Sie, draußen. Und in dieser aktuellen Folge spricht Julia Rothherbel mit Tina Rudolph. Sie ist approbierte Ärztin, 34 Jahre alt und Staatssekretärin in Thüringen. Das heißt also, hat die Medizin verlassen und ist jetzt in der Politik tätig. Und deshalb ist das Themenspektrum auch ganz breit in dieser Folge. Es geht über fehlende Parität in der Medizin, in der Politik, Konservatismus und auch noch den Paragraphen 218 und am Ende dann auch noch über Ost-West-Unterschiede. Also ganz spannend und vielfältig. Hört da mal rein.
Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.